SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Gregor Papsch. Deutschland 1933 bis 1945, wie konnte das geschehen, fragt der Historiker Götz Ali in seinem neuen Buch. Eine seiner Antworten: ohne Unterstützung aus der Mitte der Gesellschaft, ohne die Masse der Mitte, wie Hitler sagte, wären NS-Diktatur und NS-Verbrechen nicht möglich gewesen. Diese Masse ging dabei quer durch alle sozialen und gesellschaftlichen Milieus. Das waren Arbeiter und Akademiker, junge und alte Frauen wie Männer. Sie haben der NSDAP 1932 zum Wahlerfolg verholfen und die allermeisten sind dem Regime bis zuletzt gefolgt, noch in den Untergang. Wie war das möglich und kann man aus der Geschichte für heute lernen? Darüber reden wir. Herzlich willkommen, Götz Ali, hier bei SWR Kultur.
Sehr gerne, ich bin gerne bei Ihnen.
Die Frage nach dem Lerneffekt, beziehungsweise nach möglichen Parallelen zu heute, wird Sie nicht überraschen, oder?
Eigentlich liebe ich diese Frage nicht. Ich bin Historiker und ich versuche zu erklären, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und wer daraus etwas lernen möchte, soll sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, so wie ich versuche, sie darzulegen und zu erklären. Und er oder sie werden dann auch ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ich verstehe mich nicht als Nationalpädagoge für die Gegenwart.
Die FAZ sieht das möglicherweise anders. Sie hat gerade eine Liste mit 28 Denkerinnen und Denkern erstellt, die nach Meinung der Zeitung am besten die Gegenwart erklären. Da sind auch Sie aufgeführt, und zwar als Aktualisierer und Meister der Vergegenwärtigung. Für einen Historiker ist so eine Zuschreibung vielleicht erstmal ungewöhnlich. Können Sie sich damit trotzdem anfreunden?
Zunächst mal war ich überrascht, in dieser Gruppe mich zu finden. Natürlich, ich erkläre für Geschichte, ich vergegenwärtige sie. Ja, man stellt die Fragen, die man an die Geschichte hat, immer aus der jeweiligen Gegenwart. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und mit dem anderen Teil des Gehirns, am besten mit der gesamten anderen Hälfte, muss man sich wirklich in die Vergangenheit hineinfinden, hineindenken, auch in solche Leute wie Hitler hineinversetzen wollen, um etwas zu erklären, wie es geschehen ist. Und so verstehe ich Vergegenwärtigung, und die Schlüsse, die man daraus zieht für die Gegenwart, die sind vielfältig und unterschiedlich. Aus der Vergangenheit lassen sich keine Rezepte ableiten, aber man kann, wenn man sich damit auseinandersetzt, und das kann und soll jeder tun, durchaus etwas lernen.
Ich finde das Stichwort Vergegenwärtigung auch deshalb ganz gut oder ganz passend bei der Frage, was lernen wir aus den Jahren 33 bis 45, weil Sie ja genau dieser Frage ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch widmen, Überschrift: Was geschah, kann wieder geschehen. Das klingt in meinen Ohren recht bedrohlich. Und Sie sagen sinngemäß, die Mechanismen, die Hitler-Deutschland ermöglicht haben, die sind nicht aus der Welt. Sie könnten auch heute wieder greifen, nicht eins zu eins, aber so verstehe ich das und so übersetze ich das mal in meine Worte, möglicherweise in mutierter Form, so wie ein Virus, das sich Veränderungen immer wieder anpasst. Wir sprechen noch drüber, aber wollen Sie schon mal andeuten, was Sie meinen oder wovor Sie warnen?
Ich warne nicht. Thema dieses Buches ist, dass sich auch der Nationalsozialismus, auch die nationalsozialistischen Verbrechen, der Holocaust, Auschwitz, die Morde an Zivilisten, vor allem im Krieg gegen Osteuropa, das Verhungern lassen von Millionen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, die Belagerung von Leningrad, die Euthanasiemorde und was es da alles gibt, das war nur der Anfang meiner Aufzählung, dass sich das mit normalen historiografischen Mitteln erklären lässt. Und ein Großteil der NS-Geschichtsschreibung läuft auf Mystifizierung hinaus. Da wird gesagt, das sind so ungeheure Verbrechen und das muss was ganz Besonderes gewesen sein, ganz besondere Menschen. Das ist ein schwarzes Loch des Erklärens und dann ist man gleich bei der Moral. Der Historiker muss und soll, das ist nun mal seine Aufgabe seit eh und je, erklären. Und weil es Menschen waren, und zwar normale Menschen, die vorher nicht krimineller waren als ihre Schweizer Nachbarn und hinterher nicht krimineller als ihre polnischen Nachbarn, warum, wie konnte es geschehen, dass diese Deutschen in ihrer Gesamtheit dieses System nicht immer unterstützt haben, aber bis zum Schluss irgendwie mitgetragen, mitgemacht haben, gleichgültig, vielleicht dumpf wurden im Laufe des Krieges, jedenfalls nicht verhindert haben, dass das alles geschehen ist. Und zu Hunderttausenden, das muss man aber klar sagen, und davon haben wir eigentlich in allen Familien, die so lange schon in Deutschland leben, welche dieses Regime unterstützt haben, auch aktiv und selbst an den Verbrechen mitgewirkt haben, wenn auch arbeitsteilig und in verdünnt Form.
Was ich sehr interessant fand, ist die Gleichzeitigkeit, von der Sie erzählen in Ihrem Buch. Und jetzt reden wir über Ihr Buch und vielleicht eine der zentralen Thesen. Sie sagen, die große Mehrheit der Deutschen hat sich quer durch alle Milieus sehr bewusst für Hitler-Deutschland entschieden und schließlich auch Terror und Holocaust mitgetragen oder sogar beigetragen. Sie waren also nicht Opfer irgendeiner teuflischen Macht, aber gleichzeitig sind sie auf eine sehr kalkulierte Art und Weise geködert und verführt worden von Beginn an. Beides spielt zusammen. Würden Sie sagen, ist das so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des nationalsozialistischen Erfolgs in Deutschland?
Na, es sind unterschiedliche Mittel, mit denen da gearbeitet wurde. In der Nachkriegssicht, und das halte ich für sehr verständlich, hat man in allen drei Nachfolgestaaten des nationalsozialistischen Deutschlands, wir können das Großdeutschland nannte es sich selbst, also in Österreich, in der alten Bundesrepublik und in der DDR, unterschiedliche Strategien der Distanzierung versucht. Und das ist völlig normal. Wer will schon was mit Auschwitz zu tun haben? Also in Österreich hat man gesagt, das waren die Reichsdeutschen und wir waren das erste Opfer. In der DDR hat man gesagt, ja, das war das Monopolkapital und die Arbeiter und auch die anderen sind eigentlich ziemlich unschuldig, von kleinen Ausnahmen abgesehen. Und in der alten Bundesrepublik hat man gesagt, ja, das waren so ganz schlimme, perverse, ganz besondere Verbrechertypen, ja, die aus einem ganz schlimmen Milieu, aus den schmutzigsten Ecken der deutschen Geschichte und Gesellschaft nach oben gekommen sind. Man weiß auch nicht genau wie. Und die das alles gemacht haben. Niedrige, ekelhafte Figuren. Und auch die heutige Gedenkstättenpolitik und die Schulaufklärung funktioniert doch zu einem gewissen Teil im Rahmen dieser Distanzierungsraster. Wenn man in die Topografie des Terrors in Berlin geht, dann sieht man da ekelhafte SS-Fressen mit komischen Mützen, Schaftstiefeln, blankgewichst und so komischen Reiterhosen. Und das sind die Verbrecher. Also die kennen wir nicht, mit denen sind wir nicht verwandt oder verschwägert. So, das Gegenstück dazu ist Anne Frank. Also die ganz schnelle Identifizierung mit den Opfern. Stolperstein, ich habe selber welche verlegt, ich bin nicht dagegen. Ich bin auch nicht dagegen, dass Kinder Anne Frank lesen. Aber dazwischen, zwischen der schnellen Identifikation mit den Opfern, inzwischen Opfergruppen, ja, jeder kann sich seine Gruppe aussuchen. Alle Homosexuellen waren gut, was vollkommener Quatsch ist, ja. Dazwischen ist ein luftleerer Raum und das ist die deutsche Gesellschaft, das sind die deutschen Familien, da wird nicht gesprochen. Und wie die in dieses System integriert worden sind, das sind normale Mittel. Darf ich auf den Punkt Gewerkschaften zu sprechen kommen?
Ja, klar.
Also ein relativ großes Kapitel widme ich der Gewerkschaftsbewegung gleich am Anfang, weil das sind die größten Lügen im Schwange. Diese Lüge lautet, am 2. Mai 1933 wurde die deutsche freie Gewerkschaftsbewegung von den Nazis zerschlagen. Punkt aus. Das stimmt leider nicht. Auch die Gewerkschafter hatten Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Märzgefallene und mitgemacht. Teilweise sind sie schon vorher der entsprechenden NS-Organisation in den Betrieben beigetreten, andere erst nachher. Und ich habe das in diesem Buch erläutert an der Geschichte der WMF, der Württembergischen Metallwarenfabrik, berühmt in Geislingen an der Steige. Dort ist Seit 1930 weit überwiegend eine reine Metallarbeiterstadt, weit überwiegend die NSDAP gewählt worden. Dort hat einer der späteren Vorsitzenden der Gesamt-IG Metall im Juni 1933 sehr einvernehmlich die Überleitung gemacht in die Deutsche Arbeitsfront als Fachschaft. Das war ein Johannes Brümmer, Arbeiter- und Soldatenrat 1918-19 in Karlsruhe. Ein alter Gewerkschafter, und er war zuständig für den Bezirk Nordwürttemberg-Nordbaden. Das hieß damals ein bisschen anders noch, Badische Pfalz. Und dieser Brümmer hat das bestimmt nicht nur in Geislingen so gemacht. Da gab es ein Protokollbuch, aus dem ein Kollege, der Kollege May, zitiert hat 1984. Die Gewerkschaft, die IG Metall, hat es in ihren Besitz genommen und vernichtet. Ein Dokument. Gott sei Dank hat der Kollege May, der dieses Protokollbuch zufällig im Betriebsarchiv gefunden hatte, es weitgehend abgeschrieben und schon 1984 publiziert. Ich sage das nicht, um die Gewerkschaft in ein schlechtes Licht zu stellen oder zu verbieten, dass es Johannes-Brümmer-Straßen gibt oder ähnliches, ihm vom Sockel zu stoßen. Ich sage das, weil es eine riesige und falsche Distanzierung ist, auch in der Geschichtswissenschaft immer so zu tun, als müsse man nur Daimler-Benz erforschen im Nationalsozialismus und die Deutsche Bank und VW und andere Firmen und irgendein Ministerium, was haben die damals gemacht? Und über die Gewerkschaft redet keiner. Das ist falsch. Ich hatte einen Freund, der in der Bildungsarbeit der IG Metall relativ weit aufgestiegen ist, vor 25 Jahren vorgeschlagen, ob man das nicht mal macht. Ja, anhand einer Ortsgruppe, wo man die Daten hat von allen Personen und die Geburtsdaten und guckt, wie sind die durch die Zeiten gekommen, diese Männer und Frauen. Nichts. Es wurde abgelehnt.
Also im Kern sagen Sie ja, da wurde nichts zerschlagen, sondern man hat sich in gewisser Weise sehr bereitwillig in neue Strukturen überführen lassen. Das gilt nicht nur für die Gewerkschaften, sondern es gilt genauso gut für die protestantische Kirche beispielsweise.
Nicht jedoch für die katholische.
Nicht für die katholische Kirche.
Wobei die Protestanten musste man gar nicht überführen. Ja. Ich schreibe ja in dem Buch, das Kapitel heißt Der protestantische Tanz um das braune Kalb. Ja. Die deutschen Christen, man muss sagen, es war ein ekelhafter Haufen. Man muss sich nur das Zeichen im Briefkopf und auch den Button, den sie sich ans Revers geheftet haben, angucken. Da ist das Kreuzholz unseres Erlösers Jesus Christus. Und statt dieses ist in der Mitte ein dickes, fettes Hakenkreuz aus weißem Grund auf der Überplattung der beiden Kreuzbalken. Und die haben 70-90% bei den Gemeindekirchenratswahlen 1933 bekommen, diese deutschen Christen.
Und trotzdem protestantisch oder nicht, ich habe am 8. Mai zufällig eine Diskussion in Freiburg moderiert. Und Freiburg ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, war 1933 eine konservative Stadt, katholisch, zentrumsnah. Aber auch dort schafften es die Nazis in sehr kurzer Zeit, große Anhängerschaft zu finden. Wie war das möglich? Und da sind wir bei Ihrem eigentlichen Anliegen des Buchs. Sie sagen gleich zu Beginn, Sie schreiben dieses Buch auch aus der Herrschaftsperspektive. Das heißt, Sie sind daran interessiert, welche Mechanismen hat der NS-Staat angewendet, um die Masse der Mitte, wie Hitler es genannt hat, auf seine Seite zu ziehen. Wie war ihm das möglich? Und Ihre These lautet ja, das war von Anfang an penibel geplant.
Penibel geplant, das würde ich so nicht sagen.
Oder sagen wir es anders, der NS-Staat, die NSDAP, war eine viel flexiblere und vielleicht sogar modernere Bewegung oder Partei, als wir uns das heute vorstellen.
Ja, die NSDAP war eindeutig eine Volkspartei, und zwar die erste, die es in Deutschland gab. Die Anhängerschaften aus allen Schichten der deutschen Bevölkerung generiert hat. Gleich viele Frauen wie Männer haben diese Partei gewählt. Das war bei den Kommunisten ganz anders. Und die NSDAP von Anfang an eine Partei für alle, Ja, Hitler hat auch von Anfang an gegendert, könnte man sagen, immer, meine lieben Volksgenossinnen und Volksgenossen, ja, während andere Parteien damals noch ratterten, meine Herren, ja, oder so, ja, oder liebe Landsleute. Ja, also, das war eine Bewegung und diese Bewegung speiste sich aus sehr jungen Leuten. Wir hatten einen großen Geburtenüberschuss vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich 11 Millionen, die zwischen 1900 und 1915, und zwar natürlich nur noch mehr junge Leute, weil das nur der Überschuss ist, der hier gemessen wurde, die sind durch den Ersten Weltkrieg nicht wesentlich tangiert worden, wuchsen aber unter schwierigen Verhältnissen auf und durch gute Bildungspolitik im späten Kaiserreich, in der Weimarer Republik, wollten sie im Großen und Ganzen alle schneller aufsteigen als ihre Eltern. Sie wollten weiterkommen. Und zwar von allen Stufen der sozialen Pyramide an aufwärts. Ja? Junge Frau vom Land wollte unbedingt in die Großstadt, sei es als Telefonistin, Fräulein vom Amt oder eben als Stenotypistin, Modedesignerin, Schneiderin, alles Mögliche, Hauptsache weg aus dem Dorf. Meine Großmutter gehörte dazu. Junge Männer, deren Vater vielleicht Facharbeiter war, wollten jetzt Autoschlosser, vielleicht Flugzeugtechniker oder sowas werden. Also eins höher. Oder andere wollten künstlerisch tätig werden, den modernen Beruf des Fotografen, des Filmmenschen ergreifen und so weiter. Und die Akademiker verdreifachten sich in der Weimarer Republik in ganz kurzer Zeit. Und die Chancen dieser Generation wurden mit der Weltwirtschaftskrise 1929 dramatisch abgeblockt. Das können wir uns heute nicht vorstellen, was das bedeutete. Wir haben eine riesige Masse von Leuten, die aufsteigen wollen. Ja, und das ist alles, was wir an der Weimarer Republik auch gut finden, diese Bewegtheit. Und das werden am Ende im Wesentlichen die jungen Leute von Hitler, die dieses Regime tragen. Denn die Jungwähler haben weit überdurchschnittlich Hitler gewählt. Ja, Frauen mindestens genauso häufig wie Männer. Und Protestanten doppelt so häufig wie Katholiken. Das ist die Ausgangssituation und dazu kommt die Krise.
Darf ich kurz unterbrechen?
Bitte.
So ist Ihr Satz zu verstehen, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, das absolut Böse kann auch aus dem prinzipiell Guten entstehen. Also um das nochmal zu ordnen, das prinzipiell Gute ist im Grunde die Bildungs-, die Aufstiegschancen, die erst die Weimarer Demokratie ermöglicht hat.
Auch das späte Kaiserreich
schon. Kaiserreich, die aber dann sozusagen an der Börse gecrashed sind, oder wie soll man sagen. Und daraus hat sich dann erst der Neid, der Hass und all das, was sich gegen beispielsweise zuallererst die Juden gerichtet hat, speisen können. Ja, so meinen Sie
das? Na, ist jedenfalls verstärkt. So, also wir haben diese Situation. Die Leute wollen vorankommen. Der Staat fördert das. Wir sehen das auch an den herrlichen Schulbauten des späten Kaiserreichs, die wir in allen deutschen Städten noch haben, Gott sei Dank. An den Schulbauten auch der Weimarer Republik, die es, weiß Gott, schwierig hatte, aber sehr viel in möglichst egalitäre Bildung investiert hat. Und das ist gut. Also diese Vorstellung, dass der Nationalsozialismus nur aus dem Bösen entstanden sei, ist völlig abwegig. Um Hitler zu verstehen, die Machtergreifung zu verstehen, muss man auch sich vergegenwärtigen, die Schärfe der Weltwirtschaftskrise. Wir haben keinen Begriff davon, wie arm Leute damals waren. Wir haben heute eine riesige, fette Mittelschicht, die in sich so ruht und schwappt. Damals lebten mehr als 80% der Menschen an der Existenzkante. Ja. Arbeiterlöhne von 80 bis 100 Mark im Monat waren normal. Die Renten, ein Rentner hatte 25 bis 30 Mark damals. In der Weltwirtschaftskrise war das gesunken alles um bis zu 30%. Das war echte Not. Die Leute waren verzweifelt. Und in dieser Situation kommt Hitler.
Und verteilt Wohltaten?
Verteilt Wohltaten.
Bei der Rente, bei den Sozialleistungen, beim Mutterschutz, glaube ich. Der Effekt, der muss ja, den kann man sich nicht groß genug vorstellen.
Also ich habe ja gerade gesagt, wie hoch ungefähr die Löhne und die Renten waren. Da gab es zum Beispiel die Weimarer Zeit in ihrer Not, in der Krise, hat dann eine sogenannte Krankensteuer eingeführt. Ein Arztbesuch 50 Pfennige und die Medizin nochmal 50 Pfennige. Wenn der Rentner jetzt 30 Mark im Monat hat, ist das sehr viel. Hitler hat das in den ersten 6 Wochen seiner Regierung halbiert. Diesen Betrag halbiert. Das verstehen viele deutsche Historiker einfach nicht, dass diese 25 Pfennige, dass das damals was Wichtiges war und dass das die Akzeptanz dieses Mannes ungemein gefördert hat. Dann gab es solche Regelungen für die Kriegsversehrten, das waren ja einige Millionen damals in Deutschland. Also wenn man da einen orthopädischen Schuh an einem Bein hat, weil er zerschossen war, musste man den normalen Schuh für das andere Bein selber bezahlen. Genauso bei Handverletzungen, den anderen Handschuh. Das hat Hitler abgeschafft. Dinge, die man sich heute nicht vorstellt, aber es gibt noch andere Sachen. In der Weltwirtschaftskrise konnten natürlich Hunderttausende ihre Mieten nicht bezahlen, ihre Schulden nicht bezahlen. Gerichtsvollzieher kamen an, die Gerichte arbeiteten normal, wer die Miete so und so lange nicht bezahlt, muss aus der Wohnung, wird exmittiert. Das hat Hitler sofort mit seiner Regierung gestoppt. Und warum? Weil seine Leute, seine Gau- und Kreisleiter und großer Teil seiner Gefolgschaft bzw. Mitglieder der NSDAP selber aus Schichten kamen, die wussten, wie es ist, wenn der Gerichtsvollzieher klingelt.
Ich glaube, Josef Goebbels selbst ja auch, ne?
Ja, der konnte selbst als Gauleiter von Berlin, wurden bei ihm 500 Mark gepfändet, weil er sie nicht bezahlen konnte 1929.
Das erklärt vieles, aber eine Frage ist für mich noch offen. Also die willige Mitte, das waren doch Menschen wie wir heute auch.
Ja, wie Sie
die,
und
die
ich.
Waren nicht dumm, die waren nicht naiv, die hatten Moralvorstellungen, Wertvorstellungen, wie wir heute auch. Trotzdem haben sich auch gerade die sogenannten Eliten und Intellektuellen, also nicht nur das Kleinbürgertum, ködern lassen, die sich gesellschaftlich nicht direkt bedroht sehen mussten. Wie ist das zu erklären?
Naja, auch für Professoren gab es natürlich Gehaltseinbußen. Mhm. Und dass Hitler also Maßnahmen gegen die Juden vorhatte, das war bekannt. Das stand ja auch in seinem Programm. Und da muss man sich vorstellen, jetzt in Berlin oder wurden 1500 Stellen im Schulbetrieb frei. Im April 1933 wurden Juden entlassen. An den Universitäten ähnlich, da wurden zum Teil 10, 15, 20% der Stellen plötzlich frei. Es gab Aufstiegsstellen, plötzlich zogen andere nach. Das ist ja dann ein ganzer Schwanz. Und in der Industrie musste das eigentlich nicht so sein, gesetzlich, also in der privaten Wirtschaft. Aber da gab es eben Mittel mit der Auftragsvergabe, die allgemeine Stimmung, der Opportunismus, sodass das sich auch in der Privatwirtschaft relativ schnell durchgesetzt hat. Also jüdische Kollegen zu entlassen, beziehungsweise nicht zu befördern oder ihnen nahezulegen, den Vertrag aufzulösen. Und das schuf so ein gewisses Klima, dass es wieder ein bisschen vorangeht. Und das Wesentliche, dass es weiter voranging, waren Vergünstigungen, die auch mit Hilfe von Schulden bezahlt werden. Also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen damals. Und Hitler hat etwas gemacht, was wir heute manchmal vielleicht auch gerne hätten. Er hat den Haushalt zum Staatsgeheimnis gemacht. Und diese Möglichkeit der Schuldenpolitik und sozusagen auf Pump diesen ganzen Laden wieder in Schwung zu kriegen, den Aufschwung zu organisieren, ohne dass darüber öffentlich geredet wird, das haben die Leute akzeptiert. Und ich glaube, das würden sie heute auch noch akzeptieren.
Und dabei hat der NS-Staat ja unglaubliche Schulden gemacht, wie ich bei Ihnen gelernt habe. Der ganze Staat war komplett auf Schulden aufgebaut.
Und
er
Raub.
Musste, sagen ja. Sie sogar, zwangsläufig in den Krieg führen. Alles war auf Krieg angelegt. Ohne Krieg wäre Hitler-Deutschland sehr schnell bankrott gewesen. Was mich interessieren würde, nochmal nachgefragt, war den Deutschen eigentlich von Beginn an klar, dass sie bestochen werden sollten? Wohltaten gegen Raub, Krieg? Terror?
Nein.
Hat das niemand durchschaut oder wollten sie es nicht sehen?
Also durchschaut haben es natürlich Leute, ja, worauf dieser Staat ökonomisch basiert und wie das haushaltstechnisch gemacht wird. Aber die Leute, wissen Sie, die fragen nicht, wenn das Geld fließt und wenn es da ist. Das hat sich eigentlich nicht grundlegend verändert. Also gucken wir uns selber an. Also ich bin Rentner, ja. Und da wird immer mal um 5% erhöht jedes Jahr irgendwie, gibt es mehr. Das geht ganz selbstverständlich und dann erklärt man schon wieder und so weiter. Und eigentlich weiß ich, dass das zu Lasten meiner Enkel geht. Aber soll ich mich jetzt darüber jeden Tag aufregen? Erstmal fließt das Geld und dann muss man eben sehen, die damalige Notlage. Ja, also die senkt ja auch die moralischen Standards ganz automatisch. Aber ich wollte noch etwas sagen zu dem Raub.
Bitte. Genau, zum Stichwort Raub. Der Krieg musste kommen, damit der Staat nicht bankrott ging. Mhm. Was ist daraus zu schließen? Krieg und letztlich auch der Holocaust waren weniger ideologisch motiviert als ökonomisch. Das ist eine These.
Ja, also meiner Ansicht nach ist das einzige Ziel, was wirklich feststeht seit 1935 spätestens, ist das Führen eines großen Krieges. Deutschland ist auch wirtschaftlich, auch technisch weit zurück 1933. Und aus dieser Position der Schwäche heraus entwickelt Hitler und die beteiligten Generäle und so weiter und Wirtschaftsfachleute die modernste Armee der Welt bis 1939, also binnen 6 Jahren. Aber diese Aufrüstung verschlingt schon 1938 weit mehr als die Hälfte des Reichshaushalts, wobei der Reichshaushalt zu mehr als 50% aus Schulden besteht. Und finanztechnisch will ich das jetzt nicht erklären, wie das im Einzelnen funktioniert hat, aber so hat es funktioniert. Und zum Beispiel diese ungeheure sogenannte Judenbuße nach dem Pogrom vom 9.10. November, also zur Strafe, weil die Juden also angeblich diese armen Deutschen so sehr gereizt hätten, dass sie also die Synagogen haben anzünden müssen und jüdische Geschäfte zerschlagen und plündern und mindestens 200 Morde in dieser Nacht an Juden begangen haben. Dafür müssen also eine Judenbuße von 1 Milliarde Reichsmark bezahlen, und zwar kurzfristig. Warum? Weil die wussten nicht, diese nationalsozialistische Regierung, die immer von einem 1000-jährigen Reich gefaselt hat, wie sie am nächsten Tag ihre Leute bezahlen sollten.
Deswegen zugespitzt nochmal, Krieg und Holocaust haben mehr ökonomische als ideologische Ursachen?
Na, was heißt hier mehr als wie? Ich halte Ideologie sowieso für keinen passenden Ausdruck. Ideologie ist ein Schimpfwort. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie sind ein Ideologe, fühlen Sie sich von mir beleidigt. Und mit Schimpfwörtern kann man analytisch wenig anfangen. Deswegen spreche ich von Programmen, die situativ sehr flexibel angepasst wurden. Es handelt sich nicht um eine feste Weltanschauung, wobei das ist ein Begriff von Hitler. Ich weiß nicht, welche analytische Bedeutung der haben soll. Nochmal zum Krieg. Hitler selber sagt im Mai 1939 zu seinen Führern der deutschen Wehrmacht: Luftwaffe, Marine, Heer, wir sind am Ende. Wir können die ganze Sache nicht mehr bezahlen. Wir können nur noch durch den Zugriff auf fremdes Eigentum und mit blutigen Mitteln hier weitermachen. Ja, Deutschland muss expandieren, Deutschland muss andere Länder unterwerfen, muss Menschen versklaven, damit der Schuldenberg, den wir angehäuft haben, bezahlt werden kann. Hitler wiederholt das nochmal 1942 in sehr deutlicher Form, sagt, auch bisher haben wir es noch nicht. Wir brauchen die russischen Erdölquellen, wir brauchen die Rohstoffvorräte und wir brauchen 20 Millionen Menschen, die für Deutschland arbeiten, damit wir den Krieg refinanzieren können. Sonst müssen diese Schulden und diese Kosten auf die deutsche Bevölkerung zurückfallen.
Sie hören SWR Kultur, das Gespräch, und da ist heute der Historiker Götz Ali mein Gast. Wie konnte das geschehen, fragt er in seinem neuen Buch mit Blick auf die Jahre 1933 bis 1945 in Deutschland. Stichwort Raub nochmal erst. Es beginnt mit dem Raub im Innern, vor allen Dingen an den Juden. Dann der Raub nach außen, der sich ausdehnt, nach Polen, die Sowjetunion. Dann irgendwann wird aus der Volksgemeinschaft die Mordgemeinschaft der Deutschen. Die haben auch beim Massenmord mitgemacht und zugesehen. Sie beschreiben, Herr Ali, wie gleichgültig und empathielos sie sich verhalten haben. Sie zitieren Goebbels. Zitat, wir haben sowieso so viel auf dem Kerbholz, heißt die Alles-oder-Nichts-Strategie des Regimes, geht bis zuletzt auf. Und Sie sagen, Goebbels ist der Erfinder der Kollektivschuld in Deutschland. Wie meinen Sie das?
Die Deutschen haben insgesamt, um es vereinfacht zu sagen, Teile ihrer individuellen Freiheit aufgegeben und eingetauscht gegen soziale Sicherheit. Auch das sind Prozesse, die wir heute immer wieder beobachten können. Die sind uns nicht prinzipiell fremd. Und die Gewalt, da muss man sich klar machen, die Leute erinnerten sich an die Gewalt des Ersten Weltkriegs noch sehr nah. Die Gewalt auch in der Weimarer Republik, die politische Gewalt, da gab es Wochen, da sind 30 Menschen erschlagen worden von unterschiedlichen politischen Gruppen oder niedergeschossen worden. Das war ganz normal, also in Anführungszeichen normal. Und die Anfangsgewalt der NSDAP ist insofern relativ und nicht so stark aufgefallen. Ja, für die meisten waren es weiche Mittel, mit denen sie für den neuen Staat gewonnen wurden und nicht harte. Das galt für wenige, für die durchaus, aber das waren nicht so furchtbar viele. Es ging auch viel ins Exil, worüber wenig gesprochen wird, dass eine ganze Menge Leute immer wieder aus dem Exil zurückkehrten, weil sie sahen, aha, das läuft ja eigentlich ganz manierlich da. Dann haben sie die Zwangssterilisierung, da sterben 5% der Frauen, die zwangssterilisiert werden. Das sind über 10.000, die dabei sterben. Das wird selbstverständlich hingenommen. Dann kommen die Euthanasiemorde. Die KZs werden auch für Deutsche etwas ausgebaut, sobald die Vollbeschäftigung wieder da ist. Also 37, 38 geschieht das. Und dann beginnt der Krieg gegen Polen. Aber es sind eigentlich viele Verbrechen, vor allem auch die Euthanasiemorde, von Deutschen an Deutschen. Das ist wichtig zur Eingewöhnung und die Deutschen nehmen das hin. Sie nehmen hin, dass aus der Mitte ihrer Familien, ihrer Verwandtschaft, ihrer Bekanntschaft Menschen ermordet werden. Und dass man ihnen irgendwas vorgaukelt und sie wollen das glauben, sie wollen das nicht hinterfragen, obwohl sie es eigentlich genau wissen. Das ist eine Gewöhnung, die da stattfindet.
Und wer da mitmacht,
so, und macht jetzt Goebbels, was Sie zitiert haben, sagt, vor Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, wir haben sowieso zu viel auf dem Kerbholz. Wir haben Aggressionskriege geführt gegen Westeuropa, das übrigens auch sehr stark ausgeraubt wurde, effizienter fast als nachher Polen oder die Sowjetunion. Und da sagt Goebbels, wir haben schon zu viel auf dem Kerbholz. Ende des Jahres 1941, also mit dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion, haben Deutsche, teils in Verbindung mit Rumänen, 900.000 Juden erschossen. Frauen, Männer und Kinder, Alte. Sie haben 1,5 Millionen sowjetische Kriegsgefangene vorsätzlich verhungern, erfrieren lassen und erschossen. Und weit mehr als 100, 150, vielleicht 200.000 Zivilisten in der Sowjetunion, also erschossen. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, dass nach einem halben Jahr Krieg gegen die Sowjetunion fast 3 Millionen Nichtkombattanten von Deutschen regelrecht ermordet wurden. Und zwar vorsätzlich. Das sind 6.000, 7.000, 8.000 pro Tag. Und das wussten die Soldaten, es konnte sich keinem verbergen. Das waren 3,5 Millionen deutsche Soldaten, mit denen wir in der Sowjetunion eingefallen sind. Und das hat dann auch die Gewalt natürlich im besetzten, schon besetzten Polen ungemein radikalisiert. Und in dieser Situation, im Herbst, die Führung weiß schon, das könnte gut schiefgehen, dieser Krieg. Wir gewinnen ihn nicht. Das wissen wir schon nach 6 Wochen im Grunde. Und auch in der Bevölkerung, es ist skeptisch, das zeige ich. Die Deutschen hatten riesige Angst vor dem Krieg, schon im Krieg gegen Polen. Sie wollten das nicht. Die Anfangserfolge, der schnelle Sieg über Frankreich vor allem, verschafften dieser Kriegsführung eine gewisse Legitimität. Aber das Regime musste weitermachen. Hitler musste weitermachen, er konnte nicht bremsen. Wichtig waren nicht nur die Schulden, sondern auch das Tempo. Die Leute mussten am Kreiseln gehalten werden und in Bewegung gehalten werden. Nur so konnte sich dieses eigentlich wackelige, labile System stabil halten. Das ist das schönste Bild. Also ein Kreisel, der dauernd von außen gepeitscht wird.
Und die Stabilität, ich versuche es zusammenzufassen, besteht vor allen Dingen daran, dass die Volksgemeinschaft am Anfang von den Wohltaten lebt und die Mordgemeinschaft von der Furcht
ja, vor und Rache. Das ist die Linie seit Ende 1941. Mhm. Kraft durch Freude, das war das berühmte Urlaubsprogramm der Deutschen Arbeitsfront. Und daraus wurde Kraft durch Furcht. Kraft durch Furcht vor der Niederlage. Mhm. Und das haben viele gesehen. Insbesondere Thomas Mann hat das in seinen berühmten Reden, die er über die BBC gehalten hat, die haben nur nicht sehr viele gehört, aber hat das ganz klar gesagt. Eure Führer haben euch in diese Verbrechen hineingezogen und sie betreiben das weiterhin. Jemand wie Sophie Scholl, die hat das gesehen, in ihren Flugblättern haben sie das geschrieben. Ja. Und als die Briten dann ein entsprechendes Flugblatt abwerfen, während die Schlacht von Stalingrad tobt, in Millionenauflage in Deutschland, das heißt Kraft durch Furcht, ja, guckt sich Goebbels an und sagt, ach, so Unrecht haben die gar nicht. Und da sieht man auch die Verbrechen, die Deportationen werden öffentlich veranstaltet, das Eigentum wird öffentlich versteigert, die Leute sollen es wissen, es wird ihnen eingeimpft, die jüdische Rasse wird ausgerottet in diesem Krieg. Das wird immer wieder gesagt, mit dem Ziel, die Menschen in die Gemeinschaft des Verbrechens zu integrieren, nach dem Motto, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Und wenn die Gegner das machen, was wir Deutsche mit ihnen gemacht haben, nämlich mordend und plündernd millionenfache Schuld auf uns zu laden, mit euch machen, dann seid ihr sowieso verloren. Dann bleibt von euch und euren Familien nichts übrig. Und das wird in den schrillsten Farben, in den öffentlichen Reden, in Zeitungsartikeln, in Broschüren für die Soldaten ausgemalt. Und das hält den Laden bis zum Schluss zusammen.
Götz Ali, mit Blick auf die Uhr, wie konnte das geschehen? Führt unweigerlich auch zur Frage, was können wir tun, damit es nicht mehr passiert? Haben Sie auch darauf eine Antwort gefunden?
Nein. Also einmal sollten wir eben den Nationalsozialismus uns nicht so fernhalten. Da sollten wir uns angucken, wie haben die gearbeitet. Sie haben mit sehr vielen weichen Mitteln gearbeitet. Dieses deutsche Volk ist auf einer sozial eingeseiften Rutschbahn in diese Situation, hat es sich reinziehen lassen. Die Leute fragen nicht, woher das Geld kommt, sie nehmen es. Und wenn man das heute machen würde, eine durchschnittliche Rentenerhöhung von 15%, ohne dass irgendjemand belastet wird, der zur Bevölkerung, zu unserem eigenen Volk gehört, zu unserer Solidargemeinschaft, würde man heute vielleicht sagen, dann verschafft das Politikern erheblichen Handlungsspielraum, um es ganz vorsichtig zu sagen. Wir unterscheiden uns von unseren Vorfahren insoweit nicht.
Geschichte wiederholt sich nicht, schon gar nicht eins zu eins. Das ist das, was Historiker, Historikerinnen immer sagen. Aber es können Umstände eintreten, die ähnliche Entwicklungen fördern, sagen sie in ihrem Buch. Wie zu Weimarer Zeiten schwächelt die demokratische Mitte, das, was wir für die Mitte halten. Wie zu Weimarer Zeiten gibt es einen Reformstau, der für Unzufriedenheit sorgt. Der Eindruck ist auch, die Bereitschaft, sich von populistischen Stimmen ködern zu lassen, wächst. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Wie viel Gegenwart ging Ihnen beim Schreiben durch den Kopf? Oder ich frage es vielleicht konkreter. Die AfD wird stärker in Deutschland. Es gibt große Uneinigkeit darin, wie man mit dieser Partei umgehen soll. Ihr zuhören, mit ihr reden oder während den Anfängen sie verbieten? Wie ist da Ihre Position?
Ja, also ein wesentlicher Grund, dass die Weimarer Republik zugrunde gegangen ist, liegt natürlich an den sehr schwierigen Umständen und so weiter. Versailler Vertrag, der verlorene Krieg, das haben wir alles nicht besprochen. Aber wichtig ist, dass die Weimarer Koalition, die eigentlich eine sehr starke Unterstützung zu Anfang der Weimarer Republik hat, das sind die liberalen Parteien, das Zentrum und die Sozialdemokratie, dass die sich 1929/30 zerlegt haben und nicht mehr zu einem Konsens gefunden haben. Und das würde ich auch sagen, ist für die Gegenwart und vor allem für den Reformstau, den wir jetzt im Moment haben und mit dieser Regierung zu überwinden hoffen, da muss mehr geschehen, als jetzt geschieht. Also das kann man wirklich aus der Geschichte lernen. Die AfD kurzschlüssig mit der NSDAP zu vergleichen, halte ich für völlig blödsinnig, um es mal platt zu sagen. Man versteht dadurch weder den Erfolg der AfD, noch kann man adäquat über den Nationalsozialismus reden. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Ja, natürlich gibt es da rechtsnationalistische und nationalistische Übertreibungen. Es gibt Fremdenfeindschaft, das kann man alles sagen. Aber es ist ein riesiger Unterschied. Also weder Frau Weidel noch Herr Chrupalla haben irgendwie entfernt was mit Hitler oder Goebbels zu tun. Ja, diesen Unterschied muss man einfach machen. Und das führt einfach auch zu dem Ergebnis, dass man mit den Wählern und Anhängern dieser Partei natürlich weiterhin reden muss und sie überzeugen muss, dass es eine bessere Politik gibt. Es gibt einfach viele Leute, die sagen, ja, so geht, wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Die sind deswegen keine Freunde von Höcke oder so. Ja, die sagen einfach, also es ist so wirr und es passieren so merkwürdige Dinge überall und es geht nicht voran und die Politik muss irgendwie besser werden und sich mit den Problemen, die wirklich die Mehrheit hat und dieses Gefühl, ja, dass Europa und diese Demokratien abgehängt werden, dass wir also auf der Welt auch nicht weiterkommen, dass wir hier, das ist auch etwas ganz Neues, ja. Also das europäische Selbstbewusstsein war 1933 überhaupt nicht angeknackt. Da freute man sich noch über Kolonien und forderte welche. Davon sind wir weit entfernt heute, ja. Wir müssen uns ja klar machen, dass 85% der Weltbevölkerung inzwischen so anders denken und sich tendenziell, wenn wir uns nicht vielleicht anders drauf einstellen, gegen uns verbünden könnten und uns auch wirtschaftlich überflügeln. Diese Angst bestand 1933 nicht. Ja, da ging es um die Konkurrenz mit Frankreich, mit England und so weiter. Jetzt ist die Situation eine andere und auch die Gefühle, die die Menschen haben, natürlich auch die viel höhere Anspruchshaltung, die heute besteht. Auch das festgeklemmt sein, dass also die soziale Aufwärtsmobilisierung heute nicht mehr so funktioniert. Der Nationalsozialismus versprach und förderte und ermöglichte soziale Aufwärtsmobilisierung in großem Stil, gerade für die jungen Leute. Das ist heute viel schwieriger, weil wir haben diese große, breite Mittelschicht von über 50% und zu der Schicht, die da drunter ist, ist ein relativ fester und klarer Graben, der auch im privaten Bereich, also durch Partnerschaften, Eheschließungen und so weiter, kaum mehr überwunden wird. Da kann der Staat relativ wenig machen gegen diese Form von Unzufriedenheit. Also diese Situationen sind alle, glaube ich, wenig vergleichbar. Was man sich klar machen muss, ist, wie Presse beeinflusst wird, öffentliche Meinung, da sind wir heute viel weiter. Wir sehen, dass es in Demokratien möglich ist, das zu tun. Wir sehen, beobachten das in den USA. Wir sehen straffere Formen in der Sowjetunion. Wir sehen sie in Ungarn. Wir sehen auch, wie anfällig Demokratie eben sein kann, wie wenig sicher, und können relativ zufrieden noch sein in Deutschland, dass wir eigentlich ziemlich stabile Verfassungsorgane haben. Und es wäre gut, wenn diese politische Mitte sich weniger auf eine Beschreibung der AfD verständigen wird. Vermutlich wird sie ja in Sachsen-Anhalt demnächst die absolute Mehrheit bekommen bei den nächsten Wahlen, jedenfalls die Regierung stellen können, als sich zu fragen, warum wählen Menschen, die sich von uns nicht prinzipiell unterscheiden, die wir auch zum Teil ganz sympathisch finden, die manche sicherlich auch in den eigenen Familien haben, warum entschließen die sich, so eine Partei zu wählen, von der wir sagen, naja, sie ist nicht liberal, sie ist in einem Maße fremdenfeindlich, das nicht zu tolerieren ist in einer modernen Welt, das stimmt ja alles. Wie kann man sich mit solchen Menschen auseinandersetzen?
Ein Verbot wäre das falsche Zeichen?
Ja, ich habe ja diese schöne Karikatur von Gräser und Lenz gesehen. Das ist ja schön, dass die SPD das vor allem betreibt und die CDU ja Gott sei Dank nicht. Und die CSU, die sind ja mehr für Auseinandersetzung. Und diese Karikatur geht so, da unterhalten sich also zwei Genossen und sagen, naja, wenn man jetzt die AfD verbietet, dann sind wir wieder die zweitstärkste Partei. Ja, und also dieses Motiv ist ganz gewiss nicht edel.
Götz Ali, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei SWR Kultur.